Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Die Credit Suisse hat als Folge der Finanzmarktkrise gut 2 Milliarden abgeschrieben. Die zweitgrößte Schweizer Bank bleibt dennoch auf Kurs zu einem Rekordgewinn. EMPA-Tester haben Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeuge verglichen. Erdgasmotoren belasten die Luft am wenigsten. Der Kanton Genf beharrt darauf, er will die Waffen seiner Armeeangehörigen in den Zeughäusern aufbewahren. Und die Baugewerkschaften haben zu einer zweiten Welle von Streiks aufgerufen. Diesmal ruht die Arbeit auf Baustellen in den Regionen Basel und Zürich. Der Arbeitskampf im Baugewerbe läuft nach traditionellem Muster. Für die neuen Probleme in einer veränderten Arbeitswelt werden die Gewerkschaften aber andere Strategien brauchen. Wie die aussehen können, fragen wir Uniaco-Präsident Andreas Rieger im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftermauer.
Auf mehreren hundert Baustellen in der Stadt Zürich und in Basel wird heute gestreikt. Die Bauarbeiter protestieren damit erneut gegen den vertragslosen Zustand. Aus Zürich, Sonja Schmidmeister.
Laut ersten Schätzungen der Gewerkschaften haben am Vormittag über 2000 Bauarbeiter an Streikversammlungen teilgenommen. Gut 500 in Basel, rund 1500 in Zürich. Im Streikzelt auf dem Helvetiaplatz wurde die Aktion bereits als voller Erfolg bezeichnet.
Es wird ja heute gleichzeitig auch in Basel gestreikt. Und auch dort läuft der Streik sehr gut. Ihr seid nicht alleine. Der Kampf geht alle Bauarbeiter an. Und liebe Baumeister, der Kampf geht weiter, wenn ihr nicht zur Vernunft kommt.
Die Baumeister haben ihren Arbeitern zum Teil freigegeben, um Konfrontationen auf den Baustellen zu vermeiden. Mit dem Streik in Zürich und Basel wollen die Gewerkschaften erneut Druck machen. Sie verlangen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag, wehren sich aber gegen die von den Baumeistern geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
Trotz Abschreiben in der Höhe von 2,2 Milliarden Franken hat die Grossbank Credit Suisse im dritten Quartal einen Gewinn von 1,3 Milliarden Franken erzielt. Damit schließt die CS deutlich besser ab als ihre Konkurrentin UBS. Wegen der Kreditkrise in den USA hat aber auch die Credit Suisse im dritten Quartal 2007 weniger verdient als in der Vorjahresperiode. Die Aktie der Credit Suisse reagierte auf das Quartalsergebnis zu Börsenbeginn mit einem leichten Minus. Erdgasautos belasten die Luft weniger stark als Benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge. Das zeigt eine Vergleichsstudie der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA in Dübendorf. Besonders positiv sei die Umweltbilanz der Erdgasautos bei der Vermeidung von Treibhausgasen. Zudem trügen sie am wenigsten zur Ozonbildung bei, schreibt die EMPA. Getestet hatte die EMPA 32 Personenwagen mit Benzin-, Diesel- und Erdgasantrieb, die den aktuellen Euro 4-Abgasvorschriften entsprechen. Ganz allgemein kamen die EMPA-Forscher zum Schluss, dass sämtliche Motoren in den letzten Jahren deutlich sauberer geworden sind. Die Zahl der verwahrten Personen in Schweizer Strafanstalten hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Ende 1992 waren es noch 83 Verwahrte gewesen. Ende letzten Jahres hingegen waren es bereits 218, wie das Bundesamt für Statistik BFS errechnet hat. Knapp 200 der Verwahrten gehörten gemäß Definition des Strafgesetzbuches zu den geistig Abnormen. Die meisten hatten Gewalt- oder Sexualdelikte verübt. Bei ihnen wurde eine besondere Pflege oder ärztliche Behandlung angeordnet. Die steigende Zahl Verwahrter führt das BFS darauf zurück, dass die Hürden für Entlassungen höher gesetzt wurden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will gegen das Schweizer Fernsehen Klage erheben wegen einer umstrittenen Kassensturzsendung. Dies, weil die Fernsehreporter für einen Beitrag über einen Schönheitschirurgen eine versteckte Kamera eingesetzt hatten. Laut einem Bericht des Mediendienstes persönlich fordert die Staatsanwaltschaft Bußen für Fernsehchefredaktor Uli Haldimann und Kassensturzchef Wolfgang Wettstein. Gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigte ein Sprecher des Schweizer Fernsehens die Meldung. Es handelt sich aber erst um einen Antrag der Staatsanwaltschaft. Es sei noch kein Entscheid darüber gefallen, ob sich das Fernsehen tatsächlich vor Gericht werde verantworten müssen. Zuvor hatte bereits die unabhängige Beschwerdeinstanz UBI eine Beschwerde gegen das umstrittene Kassensturzbericht gutgeheißen. Nach diversen weltweiten Rückrufen von chinesischem Spielzeug haben die Behörden in China reagiert. 700 Firmen werden mit einem Exportverbot belegt wegen fehlender Produktesicherheit. Bei einer viermonatigen Aktion in der Provinz Guangdong wurden über 1700 Spielzeugfabriken kontrolliert. Mit diesen Maßnahmen will die Regierung in Peking dafür sorgen, dass gesundheitsschädigende Artikel nicht mehr auf den weltweiten Markt gelangen. In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Rückrufaktionen gegeben. So wurde zum Beispiel gefährliche Bleifarbe in Spielsachen entdeckt oder Frostschutzmittel in Zahnpasta. Bewaffnete Palästinenser haben aus dem Gazastreifen heraus mehrere Raketen und Granaten auf Städte an der israelischen Grenze abgefeuert. Die israelische Armee reagierte laut einem Sprecher mit Luftangriffen auf Gebiete, von denen aus die Raketen abgeschossen worden waren. Seit dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen vor gut 2 Jahren beschießen bewaffnete Palästinenser Israel. Bisher wurden mehr als 2000 sogenannte Qassam-Raketen abgefeuert. Die frühere pakistanische Ministerpräsidentin Benazir Bhutto ist nach Dubai geflogen, um ihren Ehemann und ihre 3 Kinder zu besuchen. Jahrelang hatte sie dort und in London im Exil gelebt, bevor sie vor 2 Wochen nach Pakistan zurückkehrte. Noch gestern Abend hatte Bhutto erklärt, sie wolle die Reise nach Dubai verschieben. Sie befürchtete, der pakistanische Machthaber Pervez Musharraf könnte während ihrer Abwesenheit den Notstand ausrufen, falls Richter ihm den Wahlsieg im Nachhinein streitig machen. Der abgewählte Waadtländer Nationalrat Joseph Zsidiasit von der Partei der Arbeit könnte wieder im Nationalrat sitzen, auch wenn er am 21. Oktober nicht wiedergewählt wurde. Grund ist der Rückzug seiner Parteikollegin Marianne Hügener. Die PDA-Politikerin hatte die Wiederwahl in den Nationalrat geschafft. Sie zieht sich nun aber zurück, weil sie sich auf ihr Amt als Gemeindepräsidentin von Renon konzentrieren will. Erster Ersatz für Hügener ist Zsidiasit. Dieser muss nun bekannt geben, ob er die Wahl akzeptiert.
Auf Zürcher und Basler Baustellen wird heute also gestreikt. Und wie immer dieser Arbeitskampf im Baugewerbe ausgeht, warten auf die Gewerkschaften eigentlich noch größere Probleme. Der Umgang mit dem wachsenden Dienstleistungssektor zum Beispiel oder die Globalisierung. Mit welchen Strategien gehen Gewerkschaften solche Fragen an? Mit welchen Antworten sichern sie sich auch ihre eigene Zukunft? Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch ist Uniaco-Präsident Andreas Rieger. Weitere Stichworte: Credit Suisse Zahlen. Die CS hat's nicht wirklich gut gemacht, aber besser als die UBS. Der wirklich sichere Aufbewahrungsort. Genf will die Waffen der Armeeangehörigen in die Zeughäuser nehmen. Wer folgt auf Annemarie Huber-Hotz? Bei der Kandidatenschau fürs Bundeskanzleramt gibt die SVP den Ton an. Harter Kurs. Italien will auch EU-Bürger ausweisen, namentlich Rumänen. Stich ins Wespennest. Die SPD-Forderung nach einem Tempolimit auf der Autobahn hat in Deutschland eine fast schon existenzielle Frage aufgeworfen. Und fliegende Roboter. ETH-Wissenschaftler aus der Schweiz machen im Hightech-Mekka Kalifornien auf sich aufmerksam. Nach der UBS hat jetzt auch die Credit Suisse die Karten auf den Tisch gelegt. Ihr Abschreiben im 3. Quartal, wie gehört, gut 2 Milliarden Franken. Damit trifft die Finanzkrise die zweitgrößte Schweizer Bank zwar etwas weniger stark als die UBS, aber auch die CS-Resultate sind alles andere als gut. Urs Sigrist.
Der Chef Marcel Rona selber war es, der für die UBS das 3. Quartal präsentierte, das für die grösste Schweizer Bank so unbefriedigend war. Anders bei der CS. Der Finanzchef Renato Fassbind präsentierte, wie üblich, die Quartalszahlen und signalisierte damit vor allem eins: Normalität. Seht her, wir von der CS haben die Finanzkrise nicht gerade im Griff, aber doch gut unter Kontrolle, unsere Risiken sind begrenzt und wir haben Anfang Monat einen Gewinn in diesem 3. Quartal angekündigt, nämlich 1,3 Milliarden Franken. Und nun, seht her, wir liefern diesen Gewinn, alles normal oder wenigstens fast. Denn auch die CS muss im Investmentbanking, also im Problembereich in den USA, einen tüchtigen Abschreiber machen. 2,2 Milliarden Franken, das ist etwa die Hälfte der Konkurrentin UBS. Da hat die CS die Risiken besser im Griff. Sie hat sich in den kritischen Märkten deutlich weniger exponiert und der CS-Finanzchef meinte denn auch, dass die hier eingegangenen Risiken minimal seien im Vergleich zu gewissen Konkurrenten, ohne allerdings die UBS zu erwähnen. Der Milliardenabschreiber führt aber auch bei der CS dazu, dass der Gewinn in diesem Investmentbanking, also im Geschäft mit Finanzierungen und Übernahmen, praktisch auf Null zusammensackt, dass die Bank von den Gewinnen aus dem Geschäft mit den Privatkunden lebt und dass sie auch nur wegen diesen Gewinnen fürs ganze Jahr weiter einen Rekordgewinn zum Ziel hat. Stand jetzt, nach drei Quartalen, die CS macht 7,2 Milliarden Franken Gewinn. Doch zurück zur Finanzkrise. Muss auch die CS sowie die UBS jetzt schon weitere Abschreiber ankündigen, weil sich die Bewertungen schon wieder änderten? Kein Kommentar, sagt dazu der Finanzchef der CS. Nur so viel, man fühle sich komfortabel, wie das im Bankenjargon heißt. Wenn andere, gemeint war auch hier wieder die UBS, wenn andere schon mögliche weitere Verluste und Abschreiber ankündigten, sei das ihr Problem. Die CS mache nicht schon vorweg Angaben zum vierten Quartal. Das Signal auch hier, alles normal oder wenigstens fast.
Der Kanton Genf legt sich mit Verteidigungsminister Samuel Schmid an. Die Genfer Regierung will, dass Soldaten ihre Armeewaffe künftig im Zeughaus abgeben können, anstatt sie im Keller oder im Kleiderschrank aufzubewahren. Doch für Samuel Schmid gehört die Waffe weiterhin zum Soldaten nach Hause. Beide Seiten beharren auf ihrem Standpunkt. Alexander Sauter berichtet.
Die Armeewaffe muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, so schreibt es das Gesetz vor. Und das ist unbestritten. Ein solch sicherer Ort sei das Zeughaus, findet die Genfer Regierung. Wer wolle, könne sein Sturmgewehr dort gratis abgeben, statt die Waffe zwischen Campingausrüstung und alten Velos im Keller einzulagern. Anders sieht das Verteidigungsminister Samuel Schmid. Nur in Ausnahmefällen dürfe die Waffe im Zeughaus deponiert werden, zum Beispiel bei einem längeren Auslandsaufenthalt. Samuel Schmid hat deshalb die Genfer Regierung aufgefordert, den Waffensololauf einzustellen. Davon wollen die Genfer nichts wissen. Die Abgabe im Zeughaus widerspreche nicht dem Gesetz, teilte die Regierung dem Verteidigungsminister mit. Die Frage deshalb, wie geht es nun in diesem Zwist weiter? VBS-Sprecher Sebastian Huber.
Das VBS wird die Antwort des Kantons Genf genauer analysieren und einmal auch die Argumente des Kantons Genf genauer anschauen, bevor weitere Maßnahmen dann ergriffen werden.
Auch die Regierung des Kantons Basel-Stadt hat intern bereits diskutiert, ob die Dienstwaffe im Zeughaus eingelagert werden soll. Dort zögert man aber, denn der dazu nötige Aufwand wäre groß, sagt Klaus Mannhardt, Sprecher der Sicherheitsdirektion Basel-Stadt.
Wir haben 4000 Waffen hier in Basel. Die müssen dann verwaltet werden, die müssen sicher aufbewahrt werden. Also das wäre mit Kostenfolgen verbunden. Wir müssten einen Waffenbunker bauen und vielleicht ein, zwei Leute einstellen, um diese Waffen verwalten zu können.
Man verfolge aber mit Interesse, wie sich der Konflikt zwischen Bund und dem Kanton Genf entwickle. Begrüßt wird die Haltung Genfs vom neu gewählten Zürcher SP-Nationalrat Daniel Josic. Der Strafrechtsprofessor, in der Armee im Range eines Offiziers, hat selber seine Waffe im Zeughaus abgegeben und liegt seitdem im Streit mit der Armee. Denn diese hat im Nachhinein festgestellt, dass er die Waffe gar nicht im Zeughaus hätte deponieren dürfen und will ihm die Dienstpistole nun zurückgeben. Doch Daniel Josic hat dagegen beim Kanton Zürich Rekurs eingereicht.
Es scheint mir eben auch noch allenfalls denkbar zu sein, dass man, wenn sich die Behörden hier stur zeigen, den Weg nach Straßburg zu den europäischen Menschenrechtsinstanzen beschreiten könnte, weil ich nicht sicher bin, ob das zulässig ist, dass man jemanden zwingt, dass er eine Waffe bei sich zu Hause aufbewahrt.
Ob die Armeewaffe ins Zeughaus oder in den Keller gehört, dürfte aber vor den Straßburger Richtern das Volk beschäftigen. Zurzeit werden Unterschriften gesammelt für die Initiative mit dem Titel «Schutz vor Waffengewalt». Diese will Armeewaffen zwingend ins Zeughaus verbannen.
Früher nannte man ihn oder sie den achten Bundesrat. Doch eigentlich ist der Titel Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Heute hat Annemarie Huber-Hotz dieses Amt inne, doch sie hat ihren Rücktritt schon vor Monaten angekündigt. Gewählt wird der neue Bundeskanzler gleichzeitig mit dem Bundesrat am 12. Dezember. Jetzt beginnt sich das Kandidatenkarussell für dieses prestigeträchtige Amt so richtig zu drehen. Und den Takt gibt auch hier die SVP an. Katrin Hug.
Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, ist so etwas wie die Schaltstelle für den Bundesrat. Er schreibt die Traktantenliste für die Bundesratssitzungen und plant so Bundesratsgeschäfte. Ein wichtiger Job also. Schon seit längerem liebäugelt die SVP mit diesem Amt. Nach den Wahlen erst recht, so SVP-Generalsekretär Gregor Rutz.
Die SVP ist mit 29% Wähleranteil mit ganz großem Abstand die stärkste Regierungspartei. Noch nie in der Geschichte haben wir den Bundeskanzler stellen können. Der Anspruch der SVP sollte eigentlich nicht bestritten sein.
In den letzten Tagen haben denn auch verschiedene SVP-Kandidaten ihr Interesse angemeldet. So die Bündner Nationalrätin Brigitta Gadient, Yves Bixel, ehemaliger Pressesprecher der SVP, Jean-Blaise Defago, früher SVP-Generalsekretär, oder Nathalie Folcone, stellvertretende Generalsekretärin des Volkswirtschaftsdepartements. Es könnten noch mehr werden. Die SVP-Frist läuft bis Mitte November. Aber Hoffnungen macht sich neben der SVP auch die CVP. Generalsekretär Reto Nause.
Die CVP geht gestärkt aus den Wahlen 2007 hervor. Wir haben mehr Wähleranteil, wir haben eine größere Fraktion. Von daher gesehen haben auch wir einen Anspruch auf dieses Amt.
Doch die Personalpolitik stehe bei der CVP im Moment nicht im Vordergrund. Denn bis zur Wahl am 12. Dezember bleibe noch viel Zeit, so Nause. Immerhin, die heutige Vizekanzlerin Corina Casanova überlegt sich eine Kandidatur bis Ende nächster Woche, wie sie auf Anfrage sagte. Auch bei der FDP werden Namen gehandelt, wie etwa der Aargauer Staatsschreiber Peter Grünefelder. Doch Fraktionschef Felix Gutzwiller möchte nicht über Namen reden, sondern über das Anforderungsprofil.
Ich glaube, die erste Frage ist wirklich, wer sind diese Kandidaturen? Entsprechen sie den Anforderungen an dieses gewichtige Amt? Diese Frage muss jetzt einmal beantwortet werden und dann wird man sehen, ob und wie fern das Parteibuch noch eine Rolle spielt.
Zum Beispiel sollten die Kandidierenden sich den Fraktionen vorstellen. Die SP ihrerseits lässt alles offen, sowohl eigene Kandidaturen als auch die Unterstützung anderer Parteien. Ob sich die SP gegen einen SVP-Kandidaten stemmen würde, ist laut SP-Sprecherin Claudine Godin noch unklar.
Das kann man nicht so abstrakt sagen. Wir müssen schauen, wer kandidiert. Also die Person und der Profil ist wichtig für diese Stelle. Das ist nicht eine Stelle im Dienste einer Partei, das ist eine Stelle im Dienste des Bundesrats.
Einzig für die Grünen ist klar, sie stellen keine Kandidaten. Zumindest dieses Mal noch nicht. Heute, 6 Wochen vor der Wahl, sieht es ganz danach aus, als ließen die anderen Parteien der SVP den Vortritt. Unter dem Eindruck ihres Wahlsiegs.
Italien verschärft sein Ausländerrecht. Per Dekret hat die Regierung in Rom beschlossen, dass auch Bürgerinnen und Bürger aus EU-Staaten innerhalb von 24 Stunden ausgewiesen werden können, wenn sie kriminell geworden sind. Hintergrund ist eine Reihe von Gewaltdelikten, die auf das Konto von Ausländern gehen. Diese Woche ist in Rom eine Frau überfallen, geschlagen, vergewaltigt und danach von ihrem Peiniger in einen Graben geworfen worden. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Rumänen. Rolf Pellegrini.
Das Opfer, die vergewaltigte, gefolterte Frau, liegt im offenbar irreversiblen Koma in einem Krankenhaus in Rom. Der Täter, der von der Polizei aufgrund eines Hinweises einer rumänischen Roma verhaftet werden konnte, ist im Gefängnis. Die Denunziantin soll von Mitbürgern in ihrem Lager bedroht worden sein. Premierminister Prodi hat sich gestern Abend am Telefon, so hieß es, mit seinem Amtskollegen in Bukarest unterhalten. Die italienische Regierung will, dass Rumänien alles tut, um vorbestrafte Kriminelle an der Ausreise zu hindern. Sie fordert aber auch die EU auf, tätig zu werden. Und jetzt sollen also die Polizeipräfekten die Befugnis bekommen, vorbestrafte Ausländer auch aus EU-Ländern ohne gerichtlichen Entscheid ausweisen zu können. Die Stimmung ist aufgeheizt, nicht nur in Rom, die Lage gespannt und bedrohlich. Das Risiko ist ernst zu nehmen, warnen Kommentatoren, dass Schlägerbanden, zum Beispiel im Umfeld der Fußball-Rowdies, den Vorfall benutzen, um wilde Rachejustiz zu üben, um Hatz auf den Fremden zu machen. Immigrationsfragen werden in Italien zunehmend emotional geführt. Wie ein Schock wurde gestern von vielen Italienern und Italienerinnen die neuesten Zahlen der Caritas zur Ausländerpräsenz empfunden. In einem Jahr stieg die Zahl der registrierten Ausländer um mehr als einen Fünftel, um 700.000 Personen. Italien hat nun insgesamt 3.700.000 niedergelassene Ausländer, 6,2% der Wohnbevölkerung, eine Verdoppelung in den letzten 10 Jahren. Freilich, die Probleme kommen kaum von den registrierten in der Statistik erfassten Ausländern, sie kommen von den illegal Eingereisten, aber auch von den Immigrati aus den neuen EU-Ländern. Von einer Minderheit unter ihnen, gewiss. Einer kleinen Minderheit, aber einer Minderheit, deren Gewaltbereitschaft hoch ist. Vor allem, wenn sie keinen Job finden in der ausufernden Schwarzwirtschaft oder auch von angereisten Delinquenten, die nie vorhatten, sich an die Spielregeln zu halten, sondern von allem Anfang an auf Raub aus waren. Das Hauptproblem bleibt, dass in Italien trotz aller veröffentlichter Daten oder Scheinstatistiken eine akkurate Einwohnerkontrolle für Ausländer nicht besteht. Bürgermeister wissen nicht, wie viel Geld sie benötigen, wie viele Wohnungen oder Notunterkünfte sie bereitstellen müssen. Tausende von sogenannten illegalen Einwanderern leben unter Brücken, in verlassenen Fabriken und Bauernhäusern, in verslammten Camps. Und wer kleine oder größere Delikte begeht, hat eine gute Chance, nicht verhaftet zu werden oder, wenn er verhaftet wird, bald wieder freizukommen. Die Richter sind überfordert, die Gefängnisse überfüllt. Wenn die italienische Regierung es nicht schafft, da Ordnung zu schaffen, dann bleiben alle Sonderausweisungsbefugnisse für Polizeipräfekte nutzlos.
Kaum etwas ist unseren Nachbarn im Norden so heilig wie die Freiheit zum schnellen Autofahren. Anders als in fast allen Ländern ist die Geschwindigkeit auf den deutschen Autobahnen nämlich noch immer grundsätzlich unbeschränkt und alle Anläufe, ein Tempolimit einzuführen, sind bisher gescheitert. Im Zusammenhang mit der weltweiten Klimadebatte haben nun die deutschen Sozialdemokraten, immerhin an der Regierung beteiligt, am Wochenende einen neuen Vorstoß zur Einführung von Tempo 130 lanciert und mitten ins Wespennest gestochen. Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Unbefangen über Autobahnen zu sprechen, ist in Deutschland unmöglich. Der Entertainer Harald Schmidt hat jüngst in seiner Talkshow ein Nazimeter aufgestellt, das bei allen verfänglichen Stichworten Alarm schlug und so für den politisch korrekten Ton sorgte. Beim Stichwort Autobahn heulte das Nazimeter auf wie ein Sechszylinder. Schließlich gibt es in der Republik immer noch Leute, die überzeugt davon sind, dass Hitler für den Bau dieser Autobahnen gelegentlich gelobt werden sollte. Deutschland in Fahrt, diese Metapher gefällt vielen Deutschen. Freie Fahrt, Gas geben ohne Tempolimit, das ist in Europa einzigartig und auch weltweit eine Rarität. Und viele Deutsche sind überzeugt davon, dass namentlich ihre gedrosselten europäischen Nachbarn mit Neid erfüllt sind. Vom Rausch der Geschwindigkeit mag in diesem Zusammenhang zwar nicht einmal der Automobilclub ADAC sprechen, es entspräche auch nicht der Wirklichkeit. 30% des deutschen Autobahnnetzes sind jetzt schon dauernd tempobegrenzt und weitere 17% zeitweise beschränkt. Baustellen, Lärmschutzauflagen, nur etwa die Hälfte aller deutschen Autobahnkilometer sind rasertauglich, theoretisch zumindest, weil eigentlich lebt der deutsche Autofahrer erst dann so richtig auf, wenn es sich staut und gar nichts mehr geht. Im Stillstand, auf dem Frankfurter Kreuz etwa, versammeln sich dann die Schnellfahrer und bewundern die schnellen Autos der anderen, stellen Picknickstühle auf, Kaffee wird ausgeschenkt und alle sind froh, endlich nicht mehr Gas geben zu müssen. Vielleicht war das der tiefere Grund dafür, dass der SPD-Parteitag in Hamburg die Tempo 130-Initiative lanciert hat, wenn auch unter Missbilligung der Parteispitze. Gefragt, was sie persönlich von einem solchen Tempolimit halte, bekannte sich die SPD-Linke Andrea Nahles völlig unbefangen zum gelegentlichen Schnellfahren. Der sozialdemokratische Umweltminister Sigmar Gabriel sprach zwar von einem wichtigen symbolischen Effekt für den Klimaschutz, obwohl man damit nur 2,5 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könne, bei einem Sparauftrag von 270 Tonnen. Kinkerlitzchen, also meinte er, albern, bringt nichts, aber wir prüfen es pflichtgemäß und in aller Befangenheit. Politisch ist der Vorstoß völlig chancenlos. Volkes Wagen gehört ja jetzt Porsche. Und so hat sich Kanzlerin Angela Merkel rasend schnell gegen ein Tempolimit ausgesprochen, obwohl die Physikerin weiß, dass die physikalischen Gesetze gelten, wo man auch hinkommt, wenn man es überlebt. Im letzten Jahr starben auf deutschen Autobahnen 645 Menschen und Experten sagen, ein Tempolimit würde diese Zahl um 20% senken. Hätte Harald Schmidt ein Gasometer aufgestellt, es würde jetzt böse ausschlagen.
Solarflugzeuge, die beliebig lange fliegen können, Flugobjekte, die ihre Flügel ausbreiten wie Fledermäuse, oder ultraleichte Kleinstflugzeuge, die ihren Weg selber finden, ohne ferngesteuert zu sein. An solchen Projekten arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen von Lausanne und Zürich. Auf Einladung von Swissnex San Francisco, eine Art Drehscheibe für Wissenschafts- und Technologiekontakte zwischen der Schweiz und Nordamerika, stellten zwei junge Forscher ihre Projekte in Kalifornien vor und sie stießen auch im Hightech-Mekka auf großes Interesse. Max Ackermann berichtet aus San Francisco.
So tönt's, wenn ein Hightech-Winzling fliegt. Gerade mal 10 Gramm leicht ist der Luftroboter. Er sieht zwar aus wie ein filigranes Oldtimer-Flugmodell, ist in Wirklichkeit aber ein technisches Wunderwerk. Der Miniflieger findet sich nämlich im Raum ganz alleine zurecht, ohne Fernsteuerung oder GPS, erklärt Mikroingenieur André Noth.
Der kann selbst fliegen, also er hat Sensoren, kleine Kamera und er kann die Wände sehen und dann ein bisschen regeln, um die Wände zu vermeiden.
Forscher am Laboratorium für intelligente Systeme der EPFL in Lausanne haben sich Stubenfliegen zum Vorbild für ihre Flying Robots genommen. Minisensoren und Kameras funktionieren wie Facettenaugen, Luftgeschwindigkeitsmesser simulieren die Fühler und zwei Gyroskope dienen der Orientierung im Raum. Und wenn dann die Carbonfiberfliege durch den Vortragssaal schnurrt, vor der Zimmerwand langsamer wird und wie von Zauberhand gelenkt abdreht, staunt das Publikum. Auch die Fachleute im Technik Eldorado Kalifornien hätten sich sehr für die Schweizer Entwicklung interessiert, sagt Jean-Christophe Züfche, Assistent an der EPFL und treibende Kraft hinter dem Mikroflyer.
Les professeurs ont pris le temps toute la journée de rester avec nous, c'était pas juste aller voir les
An der Universität Berkeley zum Beispiel, einem der führenden Institute in Sachen Flugroboter, hätten sich die Professoren den ganzen Tag für sie Zeit genommen und nicht bloß ihre Doktoranden geschickt.
Parce que aussi on fait des recherches très complémentaires.
Man betreibe eben Forschung, die sich ergänze, und inzwischen habe sich herumgesprochen, dass das Polytechnikum Lausanne in Sachen bioinspirierter Flugrobotik einiges zu bieten habe.
En tout cas dans le domaine de la robotique aérienne bio-inspirée, qui est la partie que je connais, les gens commencent à savoir qu'à l'EPFL on fait des choses intéressantes.
Jean-Christophe Züffre muss es wissen. Er hat auch eine Zeit lang in den USA gearbeitet und kennt beide Forschungswelten. Gerade bei Projekten, bei denen verschiedene Wissenschaftszweige zusammenarbeiteten, könnten Schweizer Universitäten durchaus mit Spitzeninstituten in den USA mithalten, meint auch André Noth, der am Institut für Robotik und intelligente Systeme an der ETH Zürich seine Doktorarbeit schreibt.
Für solche multidisziplinäre Projekte sind wir genauso gut wie andere Universitäten, zum Beispiel MIT.
Das ist ein Grund, warum André Noth seine berufliche Zukunft in der Schweiz sieht und eher nicht in den USA. Es gibt aber noch einen anderen. In Amerika werde die Robotikforschung zu stark vom Militär bestimmt. Er möchte seine Flugobjekte für zivile Zwecke eingesetzt sehen. Für Erkundungsflüge in durch Erdbeben zerstörten Häusern zum Beispiel oder zur Überwachung von brandgefährdeten Gebieten.
Man könnte zum Beispiel 10 von diesen Solarflugzeugen in der Luft werfen und sie würden monitorieren und einen Feuerstart sehr schnell reportieren.
Solarflugzeuge können allerdings noch nicht lange genug in der Luft bleiben und das der Fliege nachgebaute Miniflugzeug ist auch noch längst nicht so weit entwickelt wie das lebendige Vorbild. Es surrt zwar schon ganz tüchtig, kann aber erst starke Kontraste erkennen. Weiße Wände dagegen und Möbel im Raum sind noch unfallträchtige Hindernisse oder aus Sicht der jungen Robotikwissenschaftler Herausforderungen für künftige Forschungsarbeiten.
Max Ackermann.